Wir haben viele liebe Weihnachtstraditionen. Der Weihnachtsbaum, der festlich geschmückt ist, und der Duft von den Kerzen und dem Baum, den identifizieren wir mit der Weihnachtsatmosphäre, die Lichterketten im Fenster. Und wir beschenken einander zu Weihnachten. Wir singen Lieder wie Stille Nacht, Heilige Nacht, spielen die heile Welt, selbst wenn wir noch kurz davor gestritten haben und nicht wirklich versöhnt sind. Und dann am 24. Abend, da ist die Zeit, wo alle still und andächtig werden sollen, nach all dem vorweihnachtlichen Stress davor, denn dann kommt das Christkind. Und wir haben die Krippe. Da liegt das Kind friedlich, lächelnd, mit lockigem Haar und glatter Haut. Ist deprimierend, wenn ich mir meine Babybilder im Gegensatz dazu anschaue. Auch Jesu Eltern sind unheimlich fit. Stehen da andächtig in sauberen, wallenden Gewändern. Ist unglaublich, wie Maria diese Geburt so einfach weggesteckt hat. Und das nach all den Strapazen der langen Reise als Schwangere und der Herbergsuche. Da könnten alle Mütter neidisch werden. Auch Josef ist unglaublich fit. Ich weiß nicht, wie ihr Väter nach der Geburt eurer Kinder ausgesehen habt. Aber Josef ist frisch rasiert und geduscht, cool lächelnd. Der ganze Stall ist unheimlich sauber und hygienisch. Wir haben diese Geschichten, wie der Engel noch schnell aufgeräumt hat, bevor das Jesuskind zur Welt gekommen ist. Ich habe zumindest noch nie eine Krippe mit einem Kuhfladen drin gesehen. Ich will eure Illusionen nicht zerstören. Aber was... wirklich so eine stille Nacht? Hier ist meine Version, wie es wirklich ausgesehen haben könnte. Das ganze Kaff war überfüllt. Warum? Steuern. Wir alle lieben Steuern. Leute waren gereizt, schlecht drauf, haben sich den Frust von der Seele gesoffen. Und da war dieses Ehepaar. Sie war hochschwanger von einer langen Reise. Und beide waren im Zahnfleisch, todmüde. Leute waren unfreundlich. Keiner nimmt sie auf. Schließlich bekommen sie einen Platz im Stall, neben dem Wirtshaus. Es ist stinkig, dreckig, so wie Ställe nun mal sind. Das junge Paar ist verschwitzt und schmutzig. Fette Haare, Ränder unter den Augen. Josef hat mindestens ein 3-Tage-Bart. Und ich denke mir, Maria hat vor sich hingeweint. Ich meine, sie war hochschwanger, ihre Gefühle waren verletzt. Die Leute sind so gemein. Josef war müde, hat müde vor sich hingestarrt. Und von nebenan hört man das Grölen und das Fluchen der Besoffenen. Und dann plötzlich sagt Maria zu Josef: Josef, ich glaube, es ist soweit. Nein, nicht auch das noch. Hol einen Arzt! Ruf die Rettung, die Feuerwehr, sie bekommt ein Kind. Josef, da kommt keiner, du musst mir helfen. Ich kann kein Blut sehen. Aber Schatz! Und so in dieser hektischen, lauten Atmosphäre kam Jesus zur Welt, an einem schmutzigen, stinkigen Ort am Aderwelt. Maria hat einen Geburtsschmerz erlebt, wie alle Mütter, hat wahrscheinlich geschrien, die Tiere herum waren nervös. Und Josef, der noch nie bei einer Geburt dabei war, hatte improvisierte Hebamme spielen müssen. Pressen, Schatz, pressen! Und die Nabelschnur vielleicht mit dem Taschenmesser durchgeschnitten. Hat sich wahrscheinlich alle Fingernägel abgebissen, wie die meisten jungen Väter. Und Jesus hat geschrien, wie jedes kleine Baby. Bäh. Und als die Hirten kamen, trafen sie ein glückliches, aber völlig fertiges Paar. Ein kleines, schrumpeliges Baby in einer Futterkrippe. So kam Jesus, unser Retter, in diese Welt. Und ich mag das. Er kam nicht in so eine abgehobene, kitschige, künstliche Weihnachtsatmosphäre, sondern mitten ins Leben. Und genau dort möchte er sein, in unserem Leben. Und mein Leben ist halt immer so steril, so sauber, so super geistlich. Ähnelt mehr dem stinkigen Stall als der perfekten Krippenszene. Was für ein Trost, dass Jesus nicht davor zurückgeschreckt hat, an einen schmutzigen, chaotischen Ort zu kommen. Was für eine Liebe Gottes uns offenbart, dass Gott zu uns kommt, einer von uns wird. Und Jesus ist aufgewachsen als Sohn des Zimmermanns. Er kannte harte Arbeit, er war nicht scheu, sich die Hände schmutzig zu machen. Er war in den Gottesdiensten, in der Synagoge und bei den Festen. Und dann, als sein Dienst begonnen hat, wurde er 40 Tage lang versucht in der Wüste. Deswegen heißt es in Hebräer 4, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus versteht uns. Und wir können zu ihm laufen in Zeiten der Not und der Anfechtung. Und dann hat er sein erstes Wunder getan, auf einer Hochzeit. Und er hat Wasser in Wein verwandelt, damit Leute feiern können. Er stand mitten im Leben. Und er hat die Jünger berufen, als sie die Netze am See flickten. Mitten im Leben hat er gesagt, folge mir nach, wie zu uns. Als er bei Petrus zu Besuch war und seine Schwiegermutter krank war, hat er sie geheilt, mitten im Leben. Als Menschen hungrig waren, hat er Brote und Fische vermehrt, hat sich ganz praktisch ums Essen gekümmert, mitten im Leben. Als die Jünger in Seenot waren und Angst um ihr Leben hatten, sprach er zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und er kam mitten in ihre Angst und stillte den Sturm. Als Martha und Maria getrauert haben, weil ihr Bruder Lazarus verstorben war, da nahm Jesus Anteil an ihrer Trauer. Und er sprach zu ihnen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und er hat Lazarus auferweckt von den Toten. Als Petrus versagt hat und Jesus verleugnet hat, da betete Jesus für ihn. Eigentlich schon vorher. In Lukas 22 sagte Jesus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann, als er umgekehrt war, gab Jesus ihm eine zweite Chance, hat ihn neu berufen in seinen Dienst. Als Jesus im Garten Gethsemane gerungen hat um das Kreuz, da sah er unsere Sünde, unsere Verlorenheit und Getrenntheit von Gott, die Sinnverfehlung unseres Lebens. Und obwohl es ihm davor graute, sie auf sich zu nehmen und sich zurechnen zu lassen, hat er gebetet, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und wir sehen Jesus da, wie er ums Kreuz betet. Und als Jesus am Kreuz